D-Radio Wissen. Online-Talk.
Herzlich willkommen zum Online-Talk von D-Radio Wissen. Im Studio heute Andreas Noll und
Michael Gessert.
Modernes Gekeife. Diese Worte hat vor ein paar Tagen der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung in die Kommentarspalten seiner Zeitung geschrieben. Eine Reaktion auf die journalistischen Debatten zu Jahresbeginn war das. Der Erregungskoeffizient im politischen Bereich sei gerade wieder besonders hoch in Deutschland, schrieb Kurt Kister. Und dachte dabei wohl an den Fall Brüderle, die Aufregung um anonyme Blogs für Per Steinbrück oder welche Sau auch immer gerade durchs Dorf gejagt wird. Es gibt allerdings einen Bereich im politischen Leben in Deutschland, in dem Erregung eher selten zu finden ist. Sicherheitspolitik heißt dieser Bereich. Ein politisches Feld, das offenbar vernachlässigt wird in der politischen Debatte in Deutschland. Völlig zu Unrecht, wie wir im Laufe dieser Sendung möglicherweise lernen werden. Um das herauszufinden, haben wir heute zwei Blogger zu Gast, die die Sicherheitspolitik zum Netzthema machen. Zugeschaltet aus unserem Studio in Frankfurt, herzlich willkommen Christopher Dase und Philipp Offermann vom Sicherheitspolitik-Blog. Wir wollen in den kommenden 55 Minuten das Projekt Sicherheitspolitik-Blog vorstellen, ein Projekt der Uni Frankfurt, aber auch über spannende und diskussionswürdige Debatten in der Sicherheitspolitik sprechen. Drohnen zum Beispiel, Cyberwar oder auch WikiLeaks. Wir wollen aber nicht nur zu viert diskutieren, sondern auch mit euch. Wie genau das geht, dazu jetzt die Informationen von Michael Gessert.
Ja, das ist wie immer hier beim Online-Talk. Wir gehen während der Sendung gerne auf Nachfragen, Kommentare und Kritik ein. Ich gucke da auch immer laufend auf Facebook, Google Plus und Twitter, was da so eintrudelt. Es ist auch schon was da. Hier ein User freut sich über das Schluss mit der Chill-Out-Mucke. Ja, das ist mal ein besonderer Aspekt. Auf jeden Fall auch nach der Sendung ist unser Online-Team noch dafür da, Reaktionen aufzuarbeiten und zu beantworten. Also bitte mitmachen, wenn es Fragen gibt oder an die Gäste oder an uns oder Kritik.
Wie immer beginnen wir die Sendung mit unserer Schnellfragerunde. Ich würde vorschlagen, da wir heute zwei Gäste haben, Christopher Dase beginnt und dann antwortet Philipp Offermann hinterher. Fangen wir mit der ersten Frage an. Ich bin online seit
10, 15 Jahren.
Ich auch seit 15 Jahren.
Mac oder Windows?
Mac. Windows, ja, Windows.
Facebook oder Google Plus?
Wieder noch. Notgedrungen Facebook.
Ein Leben ohne Internet wäre
ein bisschen ruhiger.
Vielleicht auch ganz schön.
Ein Blick in die Vergangenheit. Bundeswehr oder Zivildienst?
Zivildienst.
Zivildienst.
Intervention oder äußerste Zurückhaltung?
Eher Zurückhaltung.
Ja, Zurückhaltung.
Zwei spannende Antworten schon mal zu dem Thema Sicherheitspolitik. Darauf werden wir später in der Sendung nochmal zurückkommen. Im Online-Talk bei D-Radio Wissen haben wir zwar schon häufiger mehrere Blogger im Studio zu Gast gehabt, aber in der Regel ist es in Deutschland doch so, dass die Blogger Einzelkämpfer sind. Für ein Angebot, der bloggende Einzelkämpfer, das ist in der Regel unser Gast hier bei D-Radio Wissen. Umso mehr freuen wir uns, dass heute zwei Köpfe eines ambitionierten Projektes zu uns gekommen sind. Aber was ist dieses Projekt? Herr Dase, Sie sind, wenn man so will, der Verantwortliche hinter dem Sicherheitspolitik-Blog. Welche Geschichte steckt hinter dieser Seite?
Ja, eigentlich stecken mehrere Geschichten dahinter. Wir sind natürlich ein wissenschaftlicher Blog. Wir sind an der Universität. Ich bin dort Professor. Wir haben ein Seminar, das ist die eine Geschichte, gehabt über WikiLeaks, als es so ganz aktuell war. Und hatten dann dazu Forschung betrieben mit den Studierenden und wollten das nicht nur einfach im Seminar diskutieren, sondern auch irgendwie öffentlich machen. Und so ist die Idee entstanden, die Ergebnisse der einzelnen Arbeiten ja über so einen Blog zu verbreiten. Das war ein ganz wichtiger Impetus dieser, ja, dieser Aktion.
Mit welchen Reaktionen damals?
Das lief natürlich sehr langsam an. Wir haben dann einzelne Sachen rausgeschickt, einzelne Analysen. Aber dann kamen auch schon die ersten Reaktionen, die durchaus erstmal erstaunt war, dass so etwas überhaupt an der Universität möglich ist.
Jetzt haben Sie schon zweimal genannt, das Thema Uni-Projekt. Wie sieht es dann mit der Unabhängigkeit aus? Welche Rücksicht müssen Sie ja als Uni-Projekt auf Ihre Geldgeber nehmen?
Na, als Uni-Projekt braucht man erstmal gar keine Rücksicht zu nehmen. Da ist man ja sozusagen frei, Freiheit von Lehre und Forschung. Und Geldgeber gibt es in dem Sinne ja nicht. Wir nutzen die Infrastruktur der Universität, aber wir sind niemandem in diesem Sinne rechenschaftspflichtig. Außer uns selbst natürlich.
Bekommen Sie denn Unterstützung noch von anderer Seite oder wird das einfach aus dem laufenden Uni-Etat finanziert?
Da gibt es jetzt die zweite Geschichte. Wir haben an der Professur ein größeres Projekt zum Wandel der Sicherheitskultur. Das ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF. Und in dem Rahmen hat sich das Interesse gebildet, auch über diese Forschung, die wir in dem Rahmen machen, breiter zu berichten. Und so ist dieses ursprüngliche WikiLeaks-Projekt größer geworden, breiter geworden. Und die Mitarbeiter dieses Forschungsprojektes arbeiten jetzt auch am Sicherheitspolitik-Blog mit.
Der Wandel der Sicherheitskultur, Sie haben es gerade gesagt. Herr Offermann, Sicherheitspolitik ist ja nur beim ersten Nachdenken das Thema Militär. Die deutsche Bundesregierung spricht ja auch vom erweiterten oder umfassenden Sicherheitsbegriff, unter den man dann schon fast irgendwie alles packen kann. Umweltschutz zum Beispiel. Auf welche Themen konzentriert sich Ihre Arbeit?
Also wir im Blog versuchen eigentlich die Themen abzubilden, die wir aus dem Sicherheitskulturprojekt zunächst mal auch mit hinübernehmen. Dazu zählen natürlich auch humanitäre Interventionen, also die aktuelle Frage zum Beispiel gerade in Mali oder die sich für Syrien immer stellt, aber auch globale Gesundheitsrisiken, Pandemien. Cybersecurity ist natürlich auch ein großer Schwerpunkt. Das trifft sich dann natürlich auch mit der Blogform ganz gut.
Bleiben wir mal zum Beispiel beim Thema Cybersecurity. Das ist ja ein Thema, worum sich viele Blogs kümmern. Wie stark steht das bei Ihnen im Vordergrund?
Naja, wir haben einige Kollegen, die da regelmäßig zu arbeiten, also auch sonst zu arbeiten, die etwa Seminararbeiten, Abschlussarbeiten dazu schreiben, Artikel veröffentlichen. Und aus vielen Richtungen taucht das schon immer wieder auf bei uns.
Wie muss ich mir das praktisch vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, Seminararbeiten? Sind dann die Blog-Einträge Kurzzusammenfassungen der Seminararbeiten? Oder sagen Sie auch, da ist jetzt ein wichtiges Thema in dieser Woche, was in den Nachrichten durch die ganze Woche gespielt wird? Da müssen wir auch draufgehen und da müssen wir auch einen Eintrag zu machen und eine Analyse.
Ja, Sie sagten ja vorhin, dass die meisten Blogs eigentlich von Einzelkämpfern betrieben werden. Und das ist bei uns anders. Wir sind eine Gruppe, wir sind mehrere Leute, die zu unterschiedlichen Themen arbeiten und auch mal Gastbeiträge einladen. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist natürlich, dass wir ein wissenschaftlicher Blog sind und gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, starke Meinungen haben. Ja, also wir sind auch daran interessiert, unterschiedliche Positionen zu bestimmten sicherheitspolitischen Fragen zu kriegen und diesen Blog eigentlich ein Stück weit wie ein Forum zu benutzen für eine sicherheitspolitische Diskussion.
Wenn es aber starke Meinungen gibt, dann gibt es in der Regel auch immer viele Kommentare in den Kommentarspalten, viel Feedback, wenn es entsprechend steile Thesen sind. Wie ist das dann bei Ihnen im wissenschaftlichen Blog? Wie stark ist der Austausch mit den Lesern, Kommentare von Nutzern, Dialog auch vielleicht mit anderen Blogs?
Ja, das ist natürlich eine ganz alte Frage, seit es Blogs gibt. Das hält sich bei uns alles sehr in Grenzen. Wir würden uns das wünschen, dass wir natürlich mehr Interaktionen haben. Das wünscht sich wahrscheinlich jedes Blog. Aber wir sind glücklicherweise natürlich auch nicht so sehr darauf angewiesen. Das zielt vielleicht, oder Sie haben vorhin nach unserer Unabhängigkeit gefragt. Das ist natürlich eine Form von Unabhängigkeit, die wir uns bewahren können. Wir müssen nicht auf Zugriffszahlen schauen oder wir müssen nicht sozusagen jede Woche die nächste Sau durchs Dorf treiben. Das ist das, was uns eben als Wissenschaftsblog auch ein bisschen auszeichnet. Wir bekommen Kommentare, wir bekommen aber vor allem auch viel Feedback offline sozusagen. Also viel Interaktion spielt sich nicht unbedingt im Blog ab. Das ist ja auch noch nicht so eine etablierte Form der wissenschaftlichen Kommunikation oder des wissenschaftlichen Austausches. Und da passiert immer noch leider aus unserer Sicht natürlich oder aus meiner Sicht vor allem leider noch auch sehr viel offline und nicht so sehr in den Kommentaren, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde.
Tun sich da deutsche Wissenschaftler schwerer als amerikanische?
Das kann wohl sein. Also das entspricht eigentlich gar nicht so der Wissenschaftskultur in Deutschland. Das kann man sicher so sagen. Auch die Art zu arbeiten ist ja natürlich eine ganz andere. Also als Wissenschaftler ist man ja eher geneigt, sich eine Sache anzugucken, dann lange zu überlegen, noch länger zu schreiben und dann wird irgendwann etwas publiziert und der eigentliche Anlass ist längst vorbei und eigentlich gar nicht mehr interessant, sagen tagesaktuell interessant, natürlich für die wissenschaftliche Community noch interessant. Aber das Bloggen ist natürlich etwas völlig anderes. Da muss man sich auch den eigenen Arbeitsstil völlig verändern und es als praktisch zweite Art der wissenschaftlichen Kommunikation verstehen. Mussten wir auch ganz neu lernen.
Hat sich Ihr Arbeitsstil geändert dadurch wirklich in den vergangenen Jahren? Können Sie das bei sich selber feststellen?
Ja, in gewisser Weise schon. Wie gesagt, wir betreiben ja diesen Blog nicht alleine, so dass das auf mehrere Personen verteilt ist. Aber ich gucke schon gezielter in die Tagespresse, überlege, soll man nicht dazu was schreiben, soll ich mich dazu äußern? Und das ist natürlich eine andere Art, mit tagesaktuellen Themen umzugehen, als ich das früher getan habe.
Trotzdem ersetzt das natürlich nicht die wissenschaftliche Arbeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir verstehen uns jetzt ja nicht auch in erster Linie als Blogger, sondern wir verstehen uns als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die eben auch bloggen.
Stichwort Tagespresse, ich habe es in der Einleitung auch schon gesagt, die sicherheitspolitische Debatte gehört nicht zu den leidenschaftlichsten in Deutschland. In der Regel ist da eher wenig darüber zu lesen. Ist das ein Problem in Deutschland, Herr Offermann? Sehen Sie darin eine Schwierigkeit, auch eigene Positionen zu beziehen in der deutschen Gesellschaft?
Naja, es sind natürlich immer sehr heikle Fragen von Sicherheitspolitik. Auf der einen Seite, da gibt es aber eben diesen Widerspruch, auf der einen Seite wünschen sich auch politische Eliten, politische Meinungsführer, Meinungsmacher, wünschen sich eine solche Debatte, fordern sie manchmal ein, beklagen, es wird sozusagen zu wenig darüber geredet. Aber wenn dann mal über einen Einsatz auch gerne kontrovers diskutiert wird, dann landet man doch immer sehr schnell dabei zu sagen, naja, jetzt wird das aber sicherheitsrelevant und das müssen wir jetzt nun mal entscheiden und irgendjemand muss das ja nun mal entscheiden. Und da gibt es schon sicherlich Verbesserungsbedarf in der Debattenkultur.
Eines der bekanntesten Zitate in diesem Zusammenhang ist das des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler. Der hat einmal gesagt, freundliches Desinteresse kennzeichne die Beziehung der Deutschen zur Bundeswehr. Und die Bundeswehr ist ja nun einer der wichtigen Akteure in der deutschen Sicherheitspolitik. 7 Jahre ist das nun fast schon her. Gilt diese Analyse heute immer noch?
Das ist ja weitgehend richtig. Nach wie vor, es gibt eine starke Expertenkultur im Bereich der Sicherheitspolitik. Ab und zu werden Themen hochgekocht. Ich denke mir an die Frage, ob es nun in Afghanistan einen Krieg gibt oder nicht. Oder so diese Drohnenproblematik, die jetzt so ein ganz bisschen diskutiert wird. Aber weitgehend stimmt schon, dass es Zirkel sind, in denen diese Diskussion stattfindet. Und darüber hinaus ist es sehr schwierig, Interesse zu wecken. Und genau das ist unser Ziel, nicht? Genau das ist unser Verständnis von Sicherheitspolitik in einer Demokratie. Das muss stärker gesellschaftlich thematisiert und diskutiert werden. Und an der Stelle wollen wir ansetzen mit unserem Blog, das ein Stück weit voranzubringen, diese öffentliche Debatte.
Woher kommt das freundliche Desinteresse? Ist das ein Ergebnis unserer Vergangenheit oder wie würden Sie das einschätzen?
Auf der einen Seite ist es Erbe der Vergangenheit. Deutsche Sicherheitspolitik ist nie so, stand nie so im Vordergrund. Hat sich immer ein Stück weit in Europa versteckt, auch hinter den USA versteckt. Ja, und es sind einfach kontroverse Themen, die ein Stück weit auch dem Staat überlassen werden.
Wenn es diese Vorbehalte gibt gegenüber der Bundeswehr zum Beispiel, zum Thema nationale Interessen, Sicherheitspolitik etc., macht sich das dann auch bei den Studenten bemerkbar? Ist das in den Geisteswissenschaften ungefähr so wie Atomphysik bei den Physikern?
Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt ein sehr waches und sehr neugieriges Interesse unter den Studierenden, gerade an diesen Fragen der Sicherheits- und Friedenspolitik. Wir haben in Frankfurt ja einen Studiengang genau zu dieser Frage, internationale Studien, Friedens- und Konfliktforschung, der sehr begehrt ist. Und da haben wir exzellente Studierende, die sich sehr für diese Fragen interessieren.
Warum haben Sie sich eigentlich persönlich für die Forschung im sicherheitspolitischen Bereich entschieden, Herr Offermann?
das hat sich aus meinem Studium, aus meinen politischen Interessen einfach so ergeben.
Und wie war das bei Ihnen, Herr Dass?
Ganz banale Antwort.
Ja, das hat eigentlich zwei Gründe. Ich sagte ja vorhin, dass ich Zivildienst gemacht habe. Das war eigentlich so der erste Impetus, sich mit Sicherheits- und Friedenspolitik zu befassen. Dann habe ich Zivildienst bei einem Friedensforschungsinstitut gemacht. Aber vorher schon hatte ich schon studiert und mit diesem Blick auf internationale Politik. Und das war auch eine Zeit, sagen 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, wo Sicherheitspolitik auch noch gesellschaftspolitisch brisanter war und diskutiert wurde.
In der Nachrüstungsdebatte.
Genau. So bin ich in dieses Thema hineingekommen.
Wie läuft das bei Ihnen eigentlich praktisch? Wenn wir uns mal anschauen, die Blogger-Szene im sicherheitspolitischen Bereich, da gibt es einen sehr bekannten Blogger, Thomas Wiegold mit Augen geradeaus.net, war auch schon mal hier zu Gast im Online-Talk bei D-Radio Wissen. Wiegold kann als Journalist jeden Tag in Berlin recherchieren, ist bei der Bundespressekonferenz dabei, bei Bundeswehrterminen. Wie machen Sie das von der Uni aus? Ist das eher Aktenstudium?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir sind natürlich nicht so nah am tagespolitischen Geschehen dran. Das ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Wir wählen gezielter aus dadurch unsere Themen, können wir natürlich auch. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Jemand schreibt sowieso einen Artikel, einen Forschungsaufsatz oder bearbeitet ein kleines Forschungsprojekt. Und dann sagt jemand, Mensch, schneid doch da mal dieses oder jeden Aspekt raus. Da ergibt sich doch ein prima Blogbeitrag. Manchmal schlagen wir die Zeitung auf und sehen, hier ist jetzt quasi eine spannende politische Debatte. Da wollen wir uns auch irgendwie zu äußern. Und bei uns läuft das dann so, wir haben eine Art Redaktion und sprechen dann einfach auch Kollegen oder Kolleginnen gezielt an. Gerne auch von außen. Das ist ja eben auch eine unserer Stärken, dass wir eben im Wissenschaftsbetrieb eigentlich ganz gut vernetzt sind mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dann treten wir auch mal jemanden ran und sagen, hier Mensch, Herr de Maizière möchte jetzt Drohnen anschaffen, auch bewaffnete Drohnen. Das ist doch dein Gebiet. Schreib doch mal.
Und klappt das dann auch? Dazu.
Ja, mal besser, mal schlechter, aber in der Regel sind wir im Moment auf jeden Fall, in den letzten Monaten sind wir sehr zufrieden, haben wir es geschafft, einen sehr kontinuierlichen Output da zu liefern. Das ist natürlich auch nicht unsere Hauptaufgabe, das muss man natürlich auch immer sich selber klar machen und auch den anderen Leuten klar machen. Ne? Wir sind alle sehr eingespannt in Forschung und Lehre. Bloggen hat nicht den Stellenwert im Wissenschaftsbetrieb, den es vielleicht in anderen Ländern hat. Sie haben die USA schon angesprochen vorhin. Und das ist, da muss man eben immer schauen, ob gerade Ressourcen da sind bei den Leuten. Manche sagen auch, ja, du hast recht, würde ich jetzt auch total gerne schreiben, aber ich kann halt gerade nicht in 2 Wochen wieder. Und dann ist halt so ein Thema unter Umständen auch einfach schon wieder nicht so interessant. Dann gibt es aber andere Themen, die werden erst interessant, wenn wir eben erstmal 1-2 Wochen auch ein bisschen drüber nachdenken, das vielleicht mit anderen Leuten diskutieren. Das ist eben das Schöne an unserer Situation, dass wir da nicht so auf die Tagespolitik unbedingt angewiesen sind, sondern eben auch mal sagen können, hey, vor 2 Wochen fand hier so eine Debatte statt und jetzt bringen wir da mal unseren Dreh rein oder präsentieren unsere Sicht der Dinge.
D-Radio Wissen, der Online-Talk heute mit Christopher Dase und Philipp Offermann vom Sicherheitspolitik-Blog. Michael Gessert in der Sendung nicht nur zuständig für das User-Feedback, sondern auch für die Bookmarks, also das, was jeder Gast des Online-Talks mitbringen muss, Webseiten, die er besonders schätzt. Michael, welchen Link surfen wir heute als erstes an?
Ja, wir bleiben erstmal thematisch ganz eng hier bei dem wissenschaftlichen Bloggen und da ist der erste Link www.theorieblog.de so angekündigt für uns hier als das Wissenschaftsblog der politischen Theorie. Auch im Sicherheitspolitik-Blog letztens ein Happy Birthday-Artikel dazu. Also das ist beim zweiten Link, den wir gleich nennen werden, auch so. Was ist das für ein Blog? Und vielleicht bei der Gelegenheit, was ist eigentlich politische Theorie? Ist ja vielleicht ein schwieriger Begriff.
Also politische Theorie ist einmal eine weitere Subdisziplin der Politikwissenschaft. Wir kommen eher aus den internationalen Beziehungen und der Theorieblock ist ein Projekt, was vor zwei oder 3 Jahren mittlerweile schon gestartet wurde von einer Gruppe Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftler, die eben für diese Subdisziplin politische Theorie so eine kleine Lücke auch entdeckt haben. Da gab es kein Medium vorher, in dem so ein schneller Austausch innerhalb der Disziplinen stattfand. Und das bildet jetzt der Theorieblock für die Disziplin der politischen Theorie, jedenfalls in Deutschland oder in der deutschsprachigen Wissenschaftscommunity. Und das ist deshalb ein sehr gelungenes Beispiel, auch vielleicht ein kleines Vorbild für uns, wie man so ein wissenschaftliches Block einfach angehen kann.
Da haben wir auch einen ganz praktischen Aspekt neben aller politischen Theorie, nämlich die ganz vielen Hinweise auf freie Stellen.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Also es geht natürlich nicht nur um inhaltliche Auseinandersetzung, da geht es natürlich auch drum. Aber der Theorieblock hat sich eben einfach zu einer zentralen Anlaufstelle der Disziplinen gemausert, wenn eben genau jemand wissen will, wo gibt es eine freie Stelle. Welche Professuren gibt es überhaupt in Deutschland? Da geht es, glaube ich, auch um Österreich und die Schweiz, also der deutschsprachigen Wissenschaftswelt. Und das ist natürlich, also das ist der Service-Teil des Theorieblocks sozusagen. Auf der anderen Seite haben die aber auch sehr innovative Formate, die eben sehr schön den wissenschaftlichen Austausch mit dem Internet oder mit dem Bloggen verbinden. Sie haben im letzten Jahr zum Beispiel ein ganzes Buch diskutiert, Kapitel für Kapitel, oder haben auch eine Zusammenarbeit mit einer Zeitschrift, mit einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die immer eine Publikation, einen Aufsatz bereitstellt vor der Veröffentlichung, vor der eigentlichen Veröffentlichung. Den kann man sich dann runterladen. Den können sich dann eben auch alle runterladen. Das ist ja der schöne Aspekt am Bloggen, dass es eben auch nicht nur in der Wissenschaftscommunity bleibt, sondern prinzipiell erstmal für alle zugänglich ist. Und da wird dieser Artikel dann im Vorfeld quasi vor Erscheinen schon ausführlich diskutiert. Und ja, das ist toll und das funktioniert.
Nicht nur Bookmarks, sondern auch die Netzthemen der Woche gehören zum Online-Talk bei D-Radio Wissen, also die Themen der Webschau jeden Werktag um 9 und 13 Uhr. Michael, ganz kurz und knapp, welche Themen standen in dieser Woche auf der Agenda?
Das erste Thema am Montag, das war wirklich ein klassisches Online-Thema, nämlich es ging da um die Aufregung um Peer-Blog, also jene Online-Aktivität, die den SPD-Kanzlerkandidaten so ein bisschen unterstützen wollte oder sollte. Die Frage war ja nur, wer steckte dahinter? Dann am Dienstag war der Papst im Mittelpunkt mit seinem überraschenden Rücktritt. Am Rosenmontag hat er für gewaltiges Echo in den Social Media gesorgt. Allerdings weitgehend humoristisch, auch wenn das eben für gute Retweets und Like-Zahlen bei den Online-Reaktionen gesorgt hat. Dann hatten wir am Mittwoch ein etwas ernsteres Thema wieder da. Ein Projekt, was vielleicht ganz gute Zukunft hat. Es nennt sich Lobbyplug und ist konzipiert von dem Journalisten Richard Gutjahr auf Initiative von Max Schrems, dem Facebook-Kritiker aus Wien. Und dem war nämlich in Brüssel aufgefallen, dass eine Menge Lobbypapierinhalte nahezu 1:1 in Gesetzesentwürfe reinkommen. Und das soll auf dieser Plattform mal transparent gemacht werden. Und da kann man ja vielleicht mal einhaken, auch im Bereich Sicherheitspolitik gibt es ja erhebliche Lobbyinteressen, wirtschaftlich motiviert. Und klar, das Erste, was einem dabei einfällt, ist eben die Rüstungsindustrie. Wäre da nicht auch so ein koordiniertes Projekt irgendwie sinnvoll, dass diese Einflussnahme, so legitim sie auch dann im Einzelfall sein mag, eben dann doch transparent machen würde?
Das wäre sicher sehr nützlich. Auf europäischer und auf nationaler Ebene wäre das sicher sehr hilfreich.
Vor ein paar Tagen hat eine Studie eines Kommunikationsforschers der Universität Leipzig Schlagzeilen gemacht. Da ging es um die Berichterstattung von deutschen Spitzenjournalisten. Und besonders aufschlussreich ist sein Ergebnis über die außenpolitische Elite in den Redaktionsstuben, also von der Süddeutschen Zeitung, FAZ etc. Diese Kollegen wären selbst in die Strukturen der Entscheider eingebunden, so sagt der Wissenschaftler, in NATO-affinen und USA-affinen Strukturen. Und das wurde auch am Beispiel der Sicherheitskonferenz in München durchdekliniert. Ja, Herr Dase, Herr Offermann, ist das ein Merkmal der Berichterstattung? Würden Sie das auch sehen, dass hier die Mächtigen und die vierte Gewalt im Staat zu eng miteinander verwoben sind?
So ganz generell würde ich das nicht unterschreiben wollen. In Bezug auf die Sicherheitskonferenz kann man so einen Punkt gelegentlich machen. Es stimmt natürlich und wir haben vorhin diesen Begriff der Expertenkultur genannt. Das ist ein relativ starkes Verständnis in einer kleinen Gruppe von ja, Eliten, Experten gibt, Politikern, Wissenschaftlern, Medienleuten in Bezug auf die Sicherheitspolitik. Und dass da weitgehend Konsens besteht über sozusagen die Grundpfeiler deutscher und internationaler Sicherheitspolitik. Und dass dann manchmal der Eindruck entsteht, hier ist zu wenig Widerstand, hier ist zu wenig Opposition oder unterschiedliche Meinungen präsent. Das kann ich schon verstehen.
Wollen die sich abschotten oder ist das einfach das Ergebnis, weil sich andere für die Themen nicht interessieren?
Das würde ich so nicht sagen. Das bringt ein bisschen die Arbeit auch mit sich, dass dicht an Entscheidungsträgern dran ist und dass automatisch so eine gemeinsame Position zu wichtigen sicherheitspolitischen Fragen entsteht.
Wir machen ganz kurz weiter mit den Webshow-Themen. Am Donnerstag waren wieder mal die Piraten im Fokus, die immer noch ein Problem haben mit der Abgrenzung von wünschenswerter Transparenz, über die wir gerade gesprochen haben, und der Offenlegung von persönlichen Streitereien, die die Öffentlichkeit eben doch nicht so haargenau haben möchte. Am Freitag dann ging es auch wieder um Transparenz, nämlich um die beim Online-Händler Amazon, der ganz schön Gegenwind gekriegt hat in den Social Media, unter anderem auch, da nennt man das ja eben mit dem schönen Wort Shitstorm, der sich da entbrannt hat irgendwie. Und Auslöser war eine ARD-Dokumentation, die eben Arbeitsbedingungen von Amazon-Leiharbeitern in Deutschland etwas beleuchtet hat. Und da kamen dann so pikante Details neben den schlechten Löhnen und auch manchen Schikanen, dass da auch eine offenbar im rechten Milieu angesiedelte Wächtertruppe mitspielt. Und ja, das ist eine spannende Frage, wie das Unternehmen jetzt darauf reagiert, weil ich denke, so eine doch recht gewaltige negative Public Relations, das kann sich heutzutage kein Unternehmen mehr leisten.
Die Netzthemen der Woche bei die Radio Wissen in der Webschau. In der Webschau haben wir naturgemäß auch immer einen Fokus auf das Thema Netzsicherheit, sozusagen in kleiner Münze aus Verbrauchersicht, aber auch als großes Szenario. Da kommt dann ganz schnell der Begriff Cyberwar ins Spiel, Michael.
Ja, das ist immer so ein Begriff, den ich ja auch mit einem kleinen Augenzwinkern immer bringe, und es wird natürlich von interessierter Seite auch zweifellos manchmal ein bisschen aufgebauscht. Jetzt war gerade im Sicherheitspolitik-Blog war ja ein Artikel letztens, 15. Februar hier, Verteidigung ist die beste Verteidigung, und ist von Martin Schmetz geschrieben. Da ging es also um mögliche Kritik an den Konzepten im Bereich Cybersicherheit, und hier ist sozusagen das Resümee, dass die zivilgesellschaftliche Kritik am stichhaltigsten sei, und mir kommt das auch sehr plausibel vor. Wieder mal wie vorhin schon mal die Frage, es gibt ja zweifellos auch hier im Bereich der Cybersecurity wirtschaftliche Interessen von Firmen, die also Daten wiederherstellen oder Angreifer abwehren oder sowas irgendwie. Und da sind wir ja wieder beim Thema cui bono. Also es gibt ja Theorien, die sind ja gar nicht so absurd, dass eben die wirtschaftlich Profitierenden auch ein Interesse an so einer möglichst bedrohlichen oder bedrohlich aussehenden Sicherheitslage haben und dann diese Erschütterung selbst produzieren. Wie würden Sie das selbst einschätzen? Wie dramatisch ist eigentlich die Situation im Cybersicherheitsbereich? Wie berechtigt sind diese Argumente Cyberwar oder Cyberwar gibt es gar nicht?
Ja, also das, wenn wir auf die Antwort eine Frage hätten, dann wären wir sicherlich alle selber weiter. Das ist ja genau das Problem an solchen Großkampfbegriffen wie Cyberwar. Dieser ganze Cybersecurity-Bereich, das betrifft ja irgendwie jeden. Deshalb fühlen sich auch viele Leute immer angesprochen. Deshalb lassen sich sicherlich auch sehr schnell solche Gefühle von Bedrohung oder Ähnlichem aufbauen. Aber was da wirklich passiert, darüber wissen wir alle leider nur sehr wenig. Wir wissen nicht, ob ein Cyberwar tobt, während wir hier sitzen und sprechen. Und vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Interessanter für uns ist deshalb natürlich die Frage, was wird eigentlich mobilisiert mit einem solchen Vokabular? Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Das eignet sich natürlich hervorragend, um Bedrohungsszenarien zu entwerfen. Und genau, das wäre sozusagen eher unser Interesse. Die Frage, ob das ob es das gibt oder ob es das nicht gibt, die lässt sich von hier seriös nicht beantworten.
Ja, man sollte aber vielleicht vorsichtig sein, das nur sozusagen als Hype zu bezeichnen und das auf Wirtschaftsinteressen im Hintergrund zurückzuführen. Das ist so ein Argument, wie dass jeder Arzt natürlich an ihrer Krankheit ein Interesse haben müsste und deswegen sie nicht gesund macht. Also ganz so einfach ist es nicht. Das, was man an Zahlen bekommt von staatlichen Sicherheitsorganisationen, aber auch aus der Wirtschaft. Das ist schon erschreckend, was es an Angriffen unterschiedlichster Art gibt. Also das sollten wir in keiner Weise kleinreden. Aber es stimmt natürlich, es ist ganz schwierig, hier wirklich eine seriöse und zumal wissenschaftlich begründete Bedrohungsanalyse zu geben.
Ist es denn Zufall, dass wir in den letzten Wochen vermehrt solche Geschichten in den Tageszeitungen lesen konnten von solchen Cyberkrieg-Attacken, ob das jetzt beim Thema Iran war, ja, oder auch der Angriff auf Facebook zum Beispiel. Ist das Zufall oder ist das einfach nur die Spitze des Eisbergs, die sich dann irgendwann auch in den Medien wiederfindet?
Also ich glaube, es ist in der Tat so, dass es dass ab und zu solche Themen hochkochen und dann auch wieder verschwinden. Es gibt tatsächlich ein Besorgnis, dass Staaten, eben nicht nur einzelne Hacker, sondern Staaten sich zunehmend sagen den Cyber War zunutze machen, um gezielt Spionage, Angriffe, aber möglicherweise eben auch sagen Zerstörung betreiben wollen. Das ist ein Thema, was sehr verhalten eigentlich nur diskutiert wird. Nicht? Es wird immer gesagt, Cybersecurity ist so ein großes Problem und werden dauernd angegriffen. Aber die Bereitschaft, über die Cyberwar, also die Offensivkapazitäten westlicher Staaten zu sprechen, die ist ausgesprochen gering. Und ich glaube, das müsste man eigentlich stärker zusammensehen, dieses Problem von Cybersecurity und Cyberwar. Aber an der Stelle, glaube ich, da ist am meisten Forschungs- und auch Aufklärungsbedarf.
Angriffe im Netz, Cyberwar, wenn man da großzügig ist, könnte man auch das Thema WikiLeaks darunter zusammenfassen. WikiLeaks ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt hat hier bei der Radio Wissen in der Webschau und auch in anderen Sendungen. Und WikiLeaks ist auch ein Thema, was sehr prominent auf Ihrem Blog vertreten ist. Vor allem zu Beginn Ihres Projektes haben Sie sich stark mit den Veröffentlichungen von Julian Assange beschäftigt. Heute erfahren wir gerade wieder ja vor allem kuriose Details, dass die britische Regierung mehr als 1 Million Pfund im Jahr, glaube ich, schon für die Bewachung ausgegeben hat, weil er sich ja in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet hat. Da geht es dann nicht mehr so stark um das Projekt WikiLeaks. Die journalistische Debatte über dieses Projekt, so hat man das Gefühl, ist ein bisschen eingeschlafen. Wie sehen Sie das als Forscher? Ist das für Sie immer noch ein interessantes Studienobjekt?
Unbedingt. Also das ist, glaube ich, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass da jetzt nicht mehr so viel drüber berichtet wird. Dann kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die tatsächlich sehr gravierenden Probleme, die dahinter stehen, anzuschauen. Die Frage, wie viel Geheimnis ist notwendig, ist legitim im sicherheitspolitischen Bereich, das ist ja eine ganz, ganz zentrale Frage, die ja auch unsere Vorstellung von demokratischer Sicherheitspolitik betrifft. Und solche Fragen aufzuwerfen, das ist sicher ein Ergebnis gewesen von WikiLeaks und auch die Aufgabe von WikiLeaks, diesen Stachel immer wieder uns zu präsentieren. Und das sind die Themen, die uns interessieren. Nicht? Es wurde relativ schnell gesagt, WikiLeaks wäre eine Gefahr für die Demokratie, wäre eine Gefahr für die Diplomatie. Das interessiert uns. Ist das wirklich richtig? Ist Geheimnisverrat an der Stelle wirklich so gefährlich? Oder dient es nicht auch vielmehr der öffentlichen Debatte?
Was sind Ihre Ergebnisse? Ist dieser Geheimnisverrat wirklich so gefährlich gewesen jetzt in der Rückschau?
Also unsere Analysen haben ergeben, dass es völlig übertrieben war, hier von einer großen Gefahr für die gesamte internationale Diplomatie zu sprechen. Das ist sicher nicht eingetreten, ist kein großer Vertrauensverlust entstanden. Das war garantiert übertrieben.
Kann man sagen, Sicherheitspolitik ohne Staatsgeheimnisse? Ja, das war bis zu Julian Assange und WikiLeaks, war das eine Horrorvision für die meisten? Ein bisschen von diesem Horror ist jetzt verschwunden?
Das würde ich nun auch so nicht stehen lassen, denn eine gewisse Geheimhaltung ist notwendig. Ja? Also wenn man Verhandlungen, internationale Verhandlungen, die können nicht übers Fernsehen betrieben werden. Ja? Da ist eine gewisse Vertraulichkeit notwendig.
Und wo würden Sie sagen, ist mehr Transparenz notwendig?
Also Transparenz ist sicher notwendig, wenn es zum Beispiel um Bedrohungsszenarien geht. Nicht? Die Frage, was ist eigentlich, wogegen müssen wir uns eigentlich wehren? Was sind die Gefahren, denen wir uns gegenüberstehen? Wer definiert das eigentlich? Unsere Position ist an der Stelle, dass in diese Gefahrenwahrnehmung und die Bedrohungsanalysen die Bevölkerung viel stärker einbezogen werden sollte. Also ich finde, das ist der erste Punkt, wo mehr Transparenz notwendig ist in der Sicherheitspolitik.
Ja, und natürlich im Falle von Fehlverhalten, das war ja vor allem, ist ja die große Leistung von WikiLeaks sozusagen, dass eben solche gravierenden Missstände, wie sie in diesem Collateral Murder Video beispielsweise deutlich wurden, dass die eben einfach an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist, muss ja der Kern einer jeden demokratischen Sicherheitspolitik sozusagen sein, dass solche Sachen eben nicht innerhalb der Apparate verhandelt werden, sondern dass darüber diskutiert und aber auch verhandelt und auch gerichtet ist ein falsches Wort, aber eben, dass das eben auch transparent und nachvollziehbar bleibt, was da passiert und eben auch geahndet werden kann, das ist das Wort.
Wie sehen Sie das Projekt WikiLeaks heute? Es werden ja noch, zwar in seltenen Abständen, aber es werden noch geheime Dokumente auf der Plattform veröffentlicht. Wie wichtig ist das Projekt heute noch?
Das Projekt leidet natürlich sehr unter der, na, wie sagt man das jetzt, also unter der großen Sichtbarkeit von Julian Assange in all seinem Fehlverhalten und all seiner narzisstischen Ausprägungen. Das ist, ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man quasi seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren eben die Plattform aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist, aber eben ja auch ihre eigentliche Funktion, nämlich ein toter Briefkasten zu sein, Anlaufstelle zu sein für Whistleblower, eigentlich kaum noch nachgehen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gerade gar nicht so auf dem Laufenden, was dort in der letzten Zeit überhaupt veröffentlicht wurde. Ich habe immer nur mitgekriegt, dass sie irgendwie jetzt ein neues Verfahren einführen wollten. Also aus meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall deutlich verschwunden.
Und die Konkurrenzprojekte, von denen hört man ja im Prinzip gar nichts, die dann so mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit auf dem Höhepunkt von WikiLeaks angekündigt wurden.
Ja, die sind nicht so eingeschlagen, bisher zumindest. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Hauptsache, es gibt sie. Und es gibt die Möglichkeit, also auch die technische Möglichkeit für Whistleblowing, für das Leaking an sich. Und ich glaube, dass Leaking eine wichtige Funktion hat in freien Gesellschaften, in der Diskussion von Sicherheitspolitik. Das ist unbestritten.
Die Radio Wissen, der Online-Talk. Zeit für den nächsten Link in der Sendung. Michael.
Ich fand auch noch ganz kurz eine User-Reaktion aus Facebook eben zu dem Thema, wie sexy oder unsexy oder ist das Thema Sicherheitspolitik überhaupt? Da schreibt Jan Weist schon, wenn ich nicht direkt oder im persönlichen Umfeld betroffen bin, dann interessiert es mich nicht. So kann man plakativ sagen. Daher auch das freundliche Desinteresse an Sicherheitspolitik. Das ist vielleicht eben wirklich ein Aspekt, der mir eigentlich auch so gekommen wäre. Also die junge Generation hat einfach keinen Krieg mehr miterlebt und lässt sich auch für ihre Ideale nicht mehr einfach so begeistern, wie das vielleicht früher mal war. Aber das ist ja möglicherweise dann ein Irrtum, dass man nicht betroffen ist. Machen wir dann mit diesem Bookmark weiter. Das ist etwas kompliziert. Die Adresse www.whiteolifant.com, Duck of Minerva. Und Sie haben dabei geschrieben, so viel Spaß kann wissenschaftliches Bloggen machen. Das ist ein Blog, Englisch, und es gibt eine ganze Menge Entenküken. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist sozusagen der Gründungsmythos dieses Blogs. Eben die Duck of Minerva, also die Ente des Wissens statt der Eule des Wissens. Das ist aber, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, über vielleicht unterschiedliche Wissenschaftskulturen in Deutschland oder in Amerika. Dies ist eben jetzt ein sehr, wie ich finde, ein sehr gelungenes Beispiel dafür, dass wissenschaftliches Bloggen auch Spaß machen kann, und zwar eine ganze Menge Spaß. Der drückt sich eben nicht nur darin aus, dass sie lauter Entenfotos unter ihre Posts setzen, sondern eben auch dadurch, dass einfach manche Themen einfach in einer sehr flockigen Art verhandelt werden. Da steckt sehr viel Affinität zu Popkultur auch drin. Und das schadet aber, und das ist eben das Interessante, das schadet eben nicht dem Output, der dort betrieben wird. Man kann einfach, wir machen so zwei Posts am Tag und über einen kann man immer ziemlich schmunzeln und in dem anderen Post werden aber sehr spannende Fragestellungen sehr ausführlich verhandelt, die eben quasi den Kern wissenschaftlicher Arbeit auch ausmachen.
Also wissenschaftliches Bloggen mit Augenzwinkern so ein bisschen. Das Herz des Sicherheitspolitik-Blogs schlägt in den Räumen der Uni Frankfurt am Main, aber bisweilen ist das Team auch on Tour, zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Welche Idee steckte dahinter, aus München zu berichten und dorthin zu fahren?
Also München ist im Februar ja immer besonders interessant, weil dort die Sicherheitskonferenz stattfindet. Und die Idee kam uns, darüber zu berichten. Einmal bin ich immer in der Sicherheitskonferenz eingeladen, bin also sozusagen im Bayerischen Hof und habe die Möglichkeit, da mitzudiskutieren. Auf der anderen Seite findet ja gleichzeitig draußen eine Gegenkonferenz statt, die Friedenskonferenz. Das sind noch so die letzten Ausläufer der Friedensbewegung und dann gibt es am Samstag, glaube ich, immer diese Demonstration. Und diese beiden Veranstaltungen, die laufen seit zig Jahren parallel nebeneinander her. Und wir fanden das besonders interessant, einmal zu gucken, wie die eigentlich aufeinander reagieren. Was wird hier verhandelt, was wird da verhandelt, wie wird dort gesprochen? Das zu vergleichen und diese unterschiedlichen sicherheitspolitischen Subkulturen einmal zu analysieren. Und wir hatten das vor zwei Jahren schon einmal gemacht. Da haben Philipp Offermann und ich von diesen beiden Konferenzen berichtet einfach nur. Und in diesem Jahr war unsere Idee, das stärker zusammenzubringen. Also die Leute diskutieren zu lassen, von innen und von außen gewissermaßen, aus dem Bayerischen Hof und von der Straße, wenn sie so wollen, oder aus der Friedenskonferenz. Und das hat interessanterweise ganz gut geklappt.
Und damit haben wir eben, das noch zur Ergänzung, damit haben wir eben auch die Akteure, die dort beteiligt sind, eben direkt selber eingebunden. Das war uns eben auch ein wichtiger Aspekt im Vorgriff. In den letzten Jahren sind wir da hingefahren und haben sozusagen aus unserer Sicht der Dinge berichtet, was wir dort erlebt haben und haben das damit natürlich auch vorstrukturiert und eingeordnet. Und in diesem Jahr haben wir eben auch durch die Möglichkeit dieser Blog-Plattform eben die beteiligten Akteure selber eingebunden, die konnten dann eben mit uns diskutieren, wir haben auch mitdiskutiert, aber eben die Leute saßen eben in jedem Raum immer zwei, drei Personen, die quasi das Geschehen verfolgt haben und dabei waren und eben auch ihre unterschiedliche Sicht da präsentieren konnten und da wurde ja auch mitunter wurde da auch ordentlich debattiert darüber, was eigentlich gerade passiert.
Früher waren die Fronten ja ziemlich verhärtet zwischen der Friedenskonferenz und der Sicherheitskonferenz. Wie hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Wie ist das heute? Blickt man da etwas wohlwollender aufeinander?
Also die Friedensbewegung selber ist natürlich auch sehr heterogen. Man kann natürlich nicht von der Friedensbewegung sprechen. Und gerade die Münchner Sicherheitskonferenz zieht natürlich auch politische Gruppen an, die jetzt nicht sich als Teil der Friedensbewegung unbedingt verstehen. Da gibt es also verschiedene Äußerungen, verschiedene Positionen zu, von das sind alles NATO-Kriegstreiber, die nur sozusagen an der Ressourcenausbeutung der Dritten Welt interessiert sind, bis eben auch hin zu moderateren Kräften, Reformern, wenn man so möchte. Und da hat eine Annäherung auf jeden Fall stattgefunden. Da werden seit ein paar Jahren von dieser Projektgruppe Münchner Sicherheitskonferenz verändern beispielsweise, werden immer ein oder sogar zwei Personen als Beobachter richtig geladen und zugelassen auf der Sicherheitskonferenz.
Genau, das muss man, glaube ich, sagen, dass Botschafter Ischinger seit einigen Jahren versucht, diese Sicherheitskonferenz zu öffnen und einfach die Kritiker auch mit ins Boot zu holen.
Wie erleben Sie die Sicherheitskonferenz? Sie sagen, Sie sind regelmäßiger Gast auf dieser Sicherheitskonferenz. Wie erleben Sie die Atmosphäre dort? Ist das eine geheimnisvolle Veranstaltung hinter verschlossenen Türen, in der über Krieg und Frieden entschieden wird? So hat man ja den Eindruck, wenn man die Kritiker hört.
Und ein Altmännerclub vielleicht auch noch.
Das ist vielleicht ein Problem, dass es viele alte Männer da sind. Entschieden wird da aber überhaupt nichts. Und das ist auch der große Vorteil dieser Konferenz, dass sie nicht unter Entscheidungsdruck steht, sondern es geht ja eigentlich nur um informelle Diskussion. Und das ist der große Vorteil, dass man in persönlicher Kapazität, also nicht unbedingt als Präsident oder als Außenminister da zu Worte kommt, sondern mal sagen, eine eigene persönliche Meinung zum Ausdruck bringen kann. So ist zumindest die Idee. In den letzten Jahren ist allerdings auch, und das ist der Preis, der für die Öffnung und für die stärkere Öffentlichkeit gezahlt werden muss, der Sicherheitskonferenz, das ein bisschen formeller geworden. Nicht? Denn wenn jede Äußerung eines Ministers oder eines Präsidenten gleich ins Fernsehen kommt, wird er sich natürlich hüten, hier nur seine persönliche Meinung zu sagen. Und das ist ein bisschen dieser Spagat, den die Sicherheitskonferenz aushalten muss. Auf der einen Seite die Informalität bewahren, auf der anderen Seite sich der Öffentlichkeit öffnen.
Die Radiowissen, der Online-Talk. Zeit für den letzten Link in dieser Sendung, Michael.
Ja, den wollen wir natürlich unbedingt bringen, weil der mal ein anderes Bild und eine ganz andere Facette jetzt zeigt. So haben Sie ja selbst auch geschrieben, www.amandapalmer.net, eine Musikerin. Wie sind Sie auf diese Empfehlung gekommen?
Ja, die ist in diesem Zusammenhang besonders spannend, weil sie eben einen Versuch unternimmt, einen ständigen Selbstversuch seit einigen Jahren, sozusagen ihr Dasein als Musikerin, als Künstlerin, auch als internationale Künstlerin mit dem Internet und mit den neuen Möglichkeiten, die sich Künstlern und Künstlerinnen eben über das Internet bieten, zu verzahnen und zu nutzen. Das ist also eine Frau, die ist sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien. Sie bloggt seit 10 Jahren. Da gehört natürlich auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen und Exhibitionismus dazu. Das muss man dann nicht immer gut finden. Aber das ist auf jeden Fall jemand, der sozusagen diese Möglichkeiten, die sich eben, die technischen Möglichkeiten, die sich da bieten, eben sozial auch voll ausnutzen kann. Sie spricht auch die technikaffine Community an, indem sie ihre Songs etwa auch zum Selbstkostenpreis oder auch zum Zahle so viel du willst und so viel du kannst Modell im Internet anbietet, auch unkomprimiert anbietet. Und
funktioniert auch, habe ich gerade gelesen. Weil hier Crowdfunding lese ich gerade hier, über 1 Million US-Dollar eingenommen.
Genau, da spricht sie sozusagen zu der Crowd, oder da kommen Überlappungen zu dieser Crowdfunding-Idee ins Spiel. Sie hat ihre Platte einfach komplett über Kickstarter finanziert, hat damit auch glaube ich, eine der größten Projekte, die dort realisiert wurden. Das gibt dann natürlich auch wieder Ärger von der Do-It-Yourself-Fraktion, die dann sagt, das ist nicht für so prominente und in der Öffentlichkeit stehende Personen gedacht, sondern das ist eben für das Nachbarsmädchen von um der Ecke, die im Keller sitzt und ihre Songs schreibt, gedacht. Aber das finde ich eben genau, das ist einfach ein spannendes Experiment, wie das funktionieren kann, ohne Plattenfirma, eben mit einer starken Fanbasis, die aber auch sich dort richtig angesprochen fühlen kann.
Die Konferenzen der Mächtigen, Enthüllungen im Internet, das waren bislang unsere Themen der Sicherheitspolitik. Ganz ohne Militär wollen wir diese Sendung aber nicht beschließen. Da gibt es eine Entwicklung, die Kollegen der überregionalen Zeitungen und der Nachrichtenportale zuletzt sehr intensiv verfolgt haben. Und das ist die Entwicklung im Drohnenbereich. Herr Dase, ist das für Sie heute ein Symbol für einen Epochenwechsel, einen Epochenwandel in der Militärführung, in der Kriegführung?
Nein, das ist nicht unbedingt ein Epochenwechsel oder Wandel, sondern die kontinuierliche Fortführung eines Prozesses, den es schon sehr, sehr lange gibt. Nicht? Also schon Pfeil und Bogen ist etwas anderes als eine Keule. Und die Drohne ist einfach nur sozusagen die letzte Entwicklung in dieser, also die letzte Phase in dieser Entwicklung.
Auch die Bundeswehr besitzt Drohnen. Bislang ist das kein Aufregerthema, weil die Hightech-Geräte zur Aufklärung genutzt werden. Jetzt aber denkt der Verteidigungsminister immer lauter über bewaffnete Drohnen nach. Welchen Qualitätsunterschied macht das für Sie als Wissenschaftler?
Für uns als Wissenschaftler stellt sich insbesondere die Verantwortungsfrage. Der Verteidigungsminister ist der Meinung, dass Drohnen eigentlich nur eben unbemannte Flugzeuge sind und ansonsten alles gleich ist.
Eine Fähigkeitserweiterung,
genau. Für uns stellt sich das Problem als Wissenschaftler doch anders dar, weil die Kette und die Entscheidungszusammenhänge sich verändern. Nicht wahr? Also dadurch, dass mehr Menschen beteiligt sind, dass Technik beteiligt ist, die auch selber gewissermaßen Entscheidungen trifft, wird es sehr, sehr schwierig, sozusagen die individuelle Entscheidung überhaupt zu identifizieren. Und das verändert schon die Kriegführung gravierend. Und darüber muss man nachdenken. Schon selber bewerten zu wollen, ist das ein Thema, was sagen diskutiert gehört und nicht einfach per Diktum entschieden werden kann vom Verteidigungsminister schon gar nicht.
Mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Gibt es überhaupt realistisch betrachtet die Möglichkeit, bei dieser Aufrüstung nicht mitzumachen, wenn man gleichzeitig alles tun will, um die eigenen Soldaten zu schützen?
Das kann man schon, das würde ich unbedingt sagen. Man kann sich auch international für eine Beschränkung zum Beispiel bestimmter Waffensysteme aussprechen und Verhandlungen anregen.
Eine geheimnisumwitterte Konferenz über Krieg und Frieden, die Schlachten im Netz und der Krieg aus der Ferne, dem vielleicht die Zukunft oder sicher die Zukunft gehören wird. Wir haben in den vergangenen 55 Minuten auf viele Gefechtsfelder geblickt und Fragen gestellt, die nicht immer angenehm sind, die aber diskutiert werden müssen. Am 9. März gibt es den nächsten Online-Talk bei die Radio Wissen mit einem Blogger zu Gast, dann höchstwahrscheinlich der Kopf hinter den Ruhrbaronen, dem bekanntesten und sehr anspruchsvollen Blog aus dem Ruhrgebiet. Bleibt uns noch vielen Dank zu sagen für diesen Talk über Sicherheitspolitik, bei euch fürs Zuhören und für die Reaktionen und bei unseren Gästen Christopher Dase und Philipp Offermann in Frankfurt.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss aus Köln, sagen Andreas Noll
und Michael Gessert.